Ich habe heute Morgen aus dem Johannesevangelium Kapitel 8 als Ergänzung zu dem, was wir aus dem zweiten Korintherbrief gehört haben, eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die in sich abgeschlossen ist. Und es wäre schade, wenn jemand beim Lesen jetzt sagt, schon wieder diese Geschichte. Oder wäre es dann besonders notwendig, darüber zu reden? Johannes Kapitel 8, ich lese uns die ersten 11 Verse. Wer gerne mitlesen möchte, das ist die Schlachterübersetzung, die angezeigt wird. Johannes 8, 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf. Und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprachen: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Eine sehr bekannte Begebenheit, sicherlich oft zitiert. Jeder von uns hat sie bestimmt schon manches Mal gelesen. Wer einmal die Bibel durchliest, wird sie jedes Jahr einmal lesen. Auch wenn sie uns nur vom Evangelisten Johannes berichtet wird. Johannes, der vierte Evangelist, der hat sein Evangelium geschrieben, als die anderen drei Evangelien bereits vorlagen. Das muss man sich einmal in der Zeitgeschichte vor Augen stellen. Wie oft hat der hochbetagte, am Schluss in Ephesus lebende Johannes, der zu den Jüngsten vermutlich gehört hat, der 12 Jünger, wie oft hat er die Geschichten bereits gelesen, die am Ende seines Lebens etwa 25 bis 30 Jahre vorher schon fertig geschrieben waren? Matthäus, Markus, Lukas. Und jedes Mal, wenn er sie gelesen hat, hat er wahrscheinlich gedacht: Aber da fehlt doch noch was. Ich war doch dabei als Augenzeuge. Ich kenne doch das alles. Und dann hat er sich im hohen Alter, getrieben vom Geist Gottes, hingesetzt und das Johannesevangelium geschrieben, quasi als Ergänzung. Und da hat er uns die vielen Lehren und Reden Jesu hinterlassen, wie wir sie nur im Johannesevangelium lesen können. Und da hat er uns einige Geschichten hinterlassen, wie wir sie nur hier lesen können. Und dazu gehört auch die. Ja, es gibt Kritiker, die sagen, aber die ist doch später dazu gekommen. Es ist Wort Gottes, das uns hier gegeben ist, das hineinpasst in das Geschehen, wie es Johannes erlebt hat. Und Johannes wollte sie uns weitergeben. Eine hochsensible Geschichte. Und man muss manches aussprechen, obwohl man sich scheut, konkret auszusprechen, um was es hier geht. Eine sensible Geschichte mit intimem Inhalt, der an die Öffentlichkeit gezogen wird. Es geht aber auch um Scham aufgrund von Schuld. Es geht ums Ertapptwerden oder Ertappt worden sein. Und zwar auf mehrere Weise. Wir finden das bei den Schriftgelehrten genauso wie bei der Frau. Es geht hier um die Schuldfrage bei einer Frau, die im Übrigen nicht mal mit Namen benannt ist. Die meisten Bibelausgaben, die ich mal gegengecheckt habe, die bringen hier über diesem Abschnitt Überschriften, so dazugesetzte Erklärungsüberschriften. Da heißt es Jesus und die Ehebrecherin oder Jesus und die Sünderin und treffen damit den Inhalt dieser Geschichte eigentlich nicht so sehr. 7 Verse lang geht es um Jesus und die Schriftgelehrten. Das war die Auseinandersetzung. Und dann am Schluss 2 Verslein. Jesus und die Sünderin. Und schließlich geht es in dieser Geschichte, die uns nicht nur zur Unterhaltung gegeben ist, auch darum, dass wir uns finden. Dass es eine Antwort auf unsere Schuldfrage auch geben muss. Das wird hier auf den Tisch gebracht. Ich habe als Überschrift diese Überschrift gewählt, drückt Jesus auch mal ein Auge zu. Und genau das ist die Spannung, die hier aufgebaut wird. Da, wo die Pharisäer sagen, aber sie hat doch, und so steht's doch. Und da, wo Jesus simpel und ergreifend sagt, ich verurteile dich nicht. Zunächst wie ein Widerspruch, den wir stehen lassen müssen. Ist das vielleicht die erhoffte Barmherzigkeit und Gnade Gottes, von der viel gesprochen wird? Ich liebe diese Geschichte aus verschiedenen Gründen. Man könnte zu jedem der Gründe, die ich kurz anführen möchte, eine ganze Predigt oder sogar eine Reihe halten. Es geht hier um Ehethemen. Man könnte anhand dieser Geschichte sehr viel lehrend sagen. Thema Ehe aus der Bibel. Es geht um Fragen von Reinheit und Heiligkeit. Umgang mit Versuchung, besonders für Menschen in der Nachfolge Jesu. Es geht um den Umgang mit Sünde überhaupt, dass Sünde nicht relativiert wird. Wir Menschen sind Meister darin, in Quervergleichen. Aber so schlimm wie der bin ich nicht, vielleicht nicht ganz so gut wie jene. Und wir vergleichen nach rechts und links. Als Missionar in Japan kenne ich das von unseren Japanern genauso. Das geht durch alle Kulturen durch. Es geht um Fragen der Schöpfungsordnung, Fragen von Mann und Frau. Es geht um Fragen von Machtmissbrauch in dieser Geschichte. Es geht um Fragen von Vorbildsein. Es geht um Fragen der Gemeinde Jesu. Der Leib Christi im Verhältnis zu seinem Haupt. Epheser 5, das große Kapitel, wo man beim Lesen denkt, es ist das Ehekapitel. Das wird auch in der Ehevorbereitung grundsätzlich nie ausgelassen. Und dann sagt Paulus, ich rede aber von der Gemeinde und von Christus. Und dann kommt noch ein Punkt dazu. Und das sage ich jetzt vorweg. Dieser letzte Punkt, der soll uns heute Morgen beschäftigen. Es gibt noch einen Punkt, es geht um Fragen der Aufgabe und Autorität des Gesetzes Gottes. Das Gesetz, das durch Mose dem Volk Israel in schriftlicher Form gegeben worden ist und deshalb in der Bibel oft auch das Gesetz Moses genannt wird. Heute soll diese letzte Bedeutung besonders im Mittelpunkt stehen. Was hat das Gesetz für eine Aufgabe? Was für eine Autorität? Wo es um die Abwicklung von einer schweren Schuld geht, hier mit Forderung der Todesstrafe. Und wo Jesus einfach mal die Strafe unerwähnt lässt und, wie es scheint, die Augen gegenüber dieser Schuld zudrückt. Das ist doch ein Widerspruch. Das müssen wir klären. Und das hat mit uns ganz persönlich zu tun. Deshalb lasst uns in diese Geschichte einmal hineinschauen. Viele von euch kennen diesen Aussichtspunkt auf dem Ölberg. Wenn man mit dem Bus hochfährt oder den steilen Weg vom Garten Gethsemane her sich hochquält und am Schluss die Stufen hinaufsteigt, dann kommt man an diesen Punkt, wo man einen wunderschönen Blick über die Altstadt von Jerusalem, die Neustadt dahinter, also der Blick geht Richtung Westen, wo man einen Blick auf diesen Tempelberg hat mit der goldenen Kuppel vom Felsendom. Die Geschichte beginnt auf diese Weise. Das heißt, Jesus ging zum Ölberg, Und es wird verschwiegen, was er da gemacht hat, aber es war am Abend vorher. Wie oft hat er mit den Jüngern vielleicht im Garten Gethsemane übernachtet, dass das nicht nur einmal war bei der Gefangennahme? Und dann heißt es, er setzte sich und lehrte am nächsten Morgen. Jetzt kommt er wieder in den Tempelbezirk. Meine Vorstellung, es steht nicht genauer, deshalb darf man sich manches vorstellen. Geht davon aus, dass er irgendwo auf diesem Tempelgelände, Tempelbezirksgelände, in einer Ecke angesichts des prächtigen Herodes-Tempelbaus saß, wie es ein Lehrer zu tun pflegt. Die Jünger um ihn, die Volksmenge sammelt sich und er lehrt sie. Darf ich uns für diesen kurzen Vers einmal sensibel machen, bevor wir richtig einsteigen? Der Anfangsteil dieser Geschichte, der beginnt mit diesem Vers. Und dieses Verslein ist der Schlüssel, um die Geschichte zu verstehen. Jesus setzt sich und lehrt und die Frage bleibt, was hat er gelehrt? Die beantwortet uns der Text nicht, aber es ist wichtig, darüber nachzudenken. Was hat er gelehrt? Die Details wissen wir nicht. Aber wir wissen eines, Jesus lehrt das Wort Gottes. Es kann nicht anders sein, denn jedes Wort, das aus dem Mund Jesu kommt, ist Gottes Wort, denn er selbst ist das Wort Gottes in Person. So hat es uns dieser Johannes schon im ersten Kapitel so grundlegend in der Einleitung dargelegt, wo er sagt, das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, das heißt, es nahm menschliches Wesen und leiblich-irdisches Dasein an und wohnte unter uns. Und das ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Hier sitzt Jesus und lehrt und redet das Wort Gottes. Er ist das Wort. Und in diese Situation hinein, genau in diese Situation hinein, kommen Schriftgelehrte, Meister und Lehrer und Herren des Wortes Gottes, des Gesetzes Gottes, des Gesetzes Moses. Eine standesbewusste Gelehrtengruppe. Und sie bringen diese Frau mit als Anschauungsbeispiel. Es ging ja in der Geschichte kaum um diese Frau, jedenfalls den Pharisäer nicht. Ihnen ging es um das Verhältnis zu Jesus und was Jesus dazu sagen würde. Aber interessant ist, dass hier eine Konfrontation startet. Schriftgelehrte, Meister des Wortes Gottes. Jesus, das Wort Gottes. Wie kann es sein, dass sie sich konfrontieren? Da stimmt eine Seite nicht. Das weiß man jetzt schon. Unsere Predigt hat heute Morgen wieder drei Punkte. Ich beginne mit dem ersten Punkt, das Gesetz Moses und das Wort Gottes. Das muss gar nicht sein, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Das darf eigentlich nicht sein. Aber es scheint in dieser Geschichte so zu sein. Gegenüberstehen hier die Schriftgelehrten, da Jesus. Lassen Sie uns ein paar Gedanken für das Wort Gesetz verwenden, wie es in der Bibel verwendet wird. Das Gesetz oder Gesetz Gottes oder Gesetz Moses. Das wird in der Bibel je nach Zusammenhang unterschiedlich in seinem Bedeutungsrahmen gebraucht. Es gibt wunderschöne Beispiele, besonders aus den Psalmen, wo man viele, viele Worte findet, die dieses Gesetz Gottes umschreiben. Ich gebe uns ein paar Beispiele. Psalm 37, der Mund des Gerechten verkündet Weisheit, seine Zunge redet Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Schritte wanken nicht. Oder aus Psalm 119, ich weiß nicht, wer von uns den auswendig kann. Es gibt Menschen, die können ihn, ich habe es selber mit eigenen Ohren und eigenem Wesen erlebt, in Israel. Auf einer Beerdigung ein Jude, der nicht einmal zu Jesus gehörte, aber im Wort Gottes zu Hause war, wo man vor Neid erblasst als ein Nachfolger Jesu. Psalm 23 kann nicht mithalten, Aber Psalm 119 macht mir Schwierigkeiten. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Das ist der erste Vers. Und man findet viele, viele Auszüge hier. Ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich. Ich werde wandeln in weitem Raum, denn ich suche deine Befehle. Oder gegen Ende 165, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Wenn man den Psalm 119 durchliest, dann erkennt man, mit diesem Wort Gesetz ist nicht nur die 10 Gebote gemeint. Das hat unterschiedliche Bedeutungsrahmen. Im weitesten Sinn bedeutet es das Wort Gottes. Es gibt einen etwas engeren Sinn, wo es ein Ersatzwort für die Tora, die 5 Bücher Mose sind. Und es gibt einen sehr engen Sinn, wo es die 613 zählbaren Gebote oder gar die 10 Gebote meint. Aber wo wir den Hebel ansetzen, wo wir den Aspekt hinsetzen, es handelt sich um Gottes Wort. Und in unserer Geschichte begegnen uns jetzt Schriftgelehrte, Pharisäer. Das waren wirklich Gelehrte. Meister der Schrift. Es wird, um nochmal zu den Psalmen und auswendig lernen zurückzukommen, es wird berichtet in einem der alten Geschichtsschreiber, dass zum Beispiel, um in eine der strengsten schriftgelehrten Gruppen eintreten zu wollen, und da werden die Pharisäer genannt, musste so etwas wie eine Eingangsprüfung, Aufnahmeprüfung stattfinden. Und dazu gehörte zum Beispiel, dass man den Psalter auswendig kann. Also jetzt wird es noch interessanter. Der Psalter besteht von Psalm 1 bis Psalm 150, alles durch. Und es gab Menschen, die konnten das. Aber nicht nur die Kenntnis vom Wort Gottes, sondern vor allem die Lehre des Wortes. Die Lehre, dass sie das Volk lehrten. Dass sie Lehrer des Volkes waren und sagten, so musst du es verstehen, sonst verstehst du es falsch. Und dass sie ihr Bestes gaben, um das Wort selber zu halten. Sie wussten ein göttliches, biblisch-göttliches Prinzip. Dieses Gesetz, ob im engen oder im ganz weiten Rahmen, dieses Gesetz Gottes ist der Weg zum Leben. Wer sich an das Gesetz Gottes hält, wird leben. Berühmt ist das letzte Wort, das Mose, 5. Mose, ganz am Ende so als Testament hinterlassen hat an das Volk, kurz bevor die über den Jordan zogen ins verheißene Land. Da sagt der 5. Mose, Kapitel 32, es ist kein leeres Wort für euch, es ist euer Leben. Durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan geht, um es in Besitz zu nehmen. Diese Kenntnis hatten die Schriftgelehrten und sie wollten sich daran halten. Und mit diesem Anspruch kamen sie jetzt zu Jesus, ihm, den die Bibel das Wort Gottes nennt. Und dann stellen sie ihm die Frage, Mose sagt, und du, was sagst du? Das war ihr ganzes Anliegen. Das ist eigentlich die Überschrift über dieser Geschichte. Mose sagt, was sagst du? Natürlich war es eine Fangfrage. Sie wollten ihn als den Unbequemen auf irgendeine Weise loswerden. Und wenn sie ihn an die Römer verklagen könnten, weil vielleicht Jesus gesagt hat, jawohl, so steht es geschrieben, steinigt sie, dann hätten sie ihn ausliefern können. Aber die Frage war, ist Jesus konform mit dem Gesetz, ja oder nein? Die Aufgabe des Gesetzes, es tut mir leid, wir können noch nicht zu dieser Geschichte zurück, wir werden es gleich tun. Aber um in diese Geschichte ein bisschen hineinzuschauen, brauchen wir diesen zweiten Punkt noch ganz massiv. Was ist die Aufgabe des Gesetzes? Hier war der springende Punkt, der zum Unterschied zwischen den Schriftgelehrten und Jesus wurde. Die Aufgabe des Gesetzes, nun zunächst geht es um den Bezug zu einem ganz bestimmten Wort. Dazu haben sie das Beispiel der Ehebrecherin gehabt. Man kann in 3. Mose 20, 5. Mose 22 lesen, hier das Abgedruckte ist auf 5. Mose. Wenn ein Mann bei einer Frau liegend angetroffen wird, die einem, in Klammern, anderen Mann gehört, dann sollen sie alle beide sterben. Der Mann, der bei der Frau lag, und die Frau. Und du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Und ein Vers weiter hinten, dann sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sie steinigen, dass sie sterben. Auf das haben die Schriftgelehrten Bezug genommen. Das wollten sie mit Jesus klären. Sagst du was anderes? Nun, diese Geschichte ist schonungslos und sehr ehrlich. Deshalb müssen wir noch ein paar Fragen stellen, auch an die Schriftgelehrten. Wo war der Mann? Warum haben sie den nicht auch gebracht, wenn sie ertappt worden sein soll? Der Text beantwortet uns die Frage nicht. Sie hätten miteinander gesteinigt gehört. Es lässt vielleicht manche Nebengedanken über einen gewissen ungerechten Umgang dieser Schriftgelehrten mit Sünde und so weiter zu. Das lassen wir da. Aber die Anklage steht. Bevor wir uns wieder in die Geschichte hinein vertiefen, ist eben diese Frage jetzt zu klären. Welche Aufgabe hat das Gesetz Mose im Einzelnen? Vielleicht mag diese Predigt etwas theoretisch klingen. Für mich ist das hochspannend geworden, dem nachzugehen. Es werden uns einige Aufgaben bewusst. Zunächst, das Gesetz hat die Aufgabe zu überführen und zu strafen. Das ist trivial. Das liegt auf der Hand. Paulus hat uns im 2. Timotheusbrief gesagt, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zu was? Belehrung, Überführung, zur Rechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Schließlich soll es ja der Weg zum Leben sein. Interessant ist, wenn man heute mit Juden spricht, in Israel ins Gespräch kommt, vor allem mit frommen Juden, dann sagen sie schon mal, was bekannt ist, so als Aussage, wenn das ganze Volk Israel nur einen einzigen Tag das Gesetz komplett halten würde, dann käme der Messias. An dieser Aussage ist so viel Wahres dran. Enorm viel Wahres. Halten würde. Im Deutschen in diesem Konjunktiv Imperfekt ist schon die Unmöglichkeitsform ausgedrückt. Welcher Mensch kann das Gesetz halten? Das ist das Dilemma, mit dem wir hier konfrontiert werden. Jakobus hat in seinem Brief geschrieben, wer das ganze Gesetz hält, sich aber an einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Also, in unserer Sprache 99,9% gehalten, 0,1% schuldig geworden, dann hast du es ganz gebrochen. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, wo ich in Japan mit einem japanischen Geschäftsmann im Gespräch war und wo es auch um Schuld und Unschuldigsein und um Heiligsein vor den Göttern und anerkannt werden von den Göttern ging. Und wie ich ihm anhand dieser Geschichte versucht habe zu erklären, Gott ist heilig. 99,9% reichen nicht. Und ich sehe noch heute, es hat sich gefügt in unsere Unterhaltung, aber ich sehe noch heute sein entsetztes Gesicht. Das ist keine Geschichte, die ich erzählen kann, wo einer zum Glauben kam. Es ist nur ein Dialog, ein Teil davon. Sein entsetztes Gesicht, wie er mich anschaute und sagte, dann ist der Gott der Bibel aber extrem streng. Das hätte ich nicht gedacht. Und genau darum geht's. Aber die Pharisäer wissen darum. Paulus erklärt das im Galaterbrief. Alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, sagt Paulus, ist offenbar, ist klar. Und dann kommt Seine berühmte Klage aus Römer 7. Ich lese uns diese Verse, damit der Zusammenhang erhalten bleibt. Ich weiß, dass in mir, sagt Paulus, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber Vollbringen des Guten, das gelingt mir nicht. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt, und das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wir kennen hoffentlich die Fortsetzung, wo er zum Lob Christi Jesu kommt, der ihn erlöst hat. Aber zunächst ist das Dilemma, deshalb habe ich die Aussage hier beendet. Genau um diese Erkenntnis geht es. Und wir müssen uns fragen, Gott hat das Gesetz durch Mose gegeben, was die Schriftgelehrten gut kennen. Warum hat er das gemacht? Wo Gott doch genau wusste, zum Zeitpunkt der Übermittlung des Gesetzes am Sinai, dass es keinen einzigen geben wird, der es halten kann. Warum gibt er es dann? Und sagt auch noch dazu, es ist der Weg zum Leben. Halte dich dran, dann wirst du leben. Das ist das Dilemma der Menschheit. Und das zeigt uns auf, was die Aufgabe des Gesetzes ist. Das Gesetz hat einige Aufgaben nach der Bibel, aber zwei stechen heraus, und die beiden Aufgaben, die möchte ich uns nennen. Die erste Aufgabe, warum wir das Gesetz haben und lesen und immer wieder darüber stolpern müssen, ist, das Gesetz zeigt mir, ich bin ein Sünder. Ich muss durchs Gesetz erkennen, dass auch ich nicht, Schriftgelehrter hin oder her, ohne Sünde bin. Ich bin ein Sünder. Das ist wie eine Spiegelfunktion. Eine Spiegelfunktion, die, wo mir das, der Spiegel vor Augen gestellt wird. Und ich lese, was da steht, du sollst nicht. Und ich erkenne ein ums andere Mal, ich tue es aber, ich tue es aber, ich tue es aber, wenn ich ganz ehrlich bin. Also bin ich ein Sünder. Die erste Aufgabe des Gesetzes. Beim Lesen dieses Gesetzesteils des Gesamtgesetzes, beim Lesen der Gebote, sollte ein gesunder Jünger Jesu ein ums andere Mal in die Buße geführt werden. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Und dann gibt es eine zweite Aufgabe. Das Gesetz zeigt mir, dass ich es allein nicht schaffe, dass ich einen Helfer brauche. Darf ich Sie mitnehmen in meine Vergangenheit als Missionarskind in Japan? Ich bin schon dort aufgewachsen, meine Eltern waren schon dort Missionare, bis wir später selber wieder hinkamen. Das war in den frühen 60er Jahren, Vorschulalter in meinem Leben, ich kann mich daran entsinnen. Ich habe den Sandkasten geliebt. Unser Vater hat uns auf jeder Missionsstation, wo wir waren, einen Sandkasten gebaut. Das war die Zeit, bevor es Fernsehen und sonst noch was gab. Und das war so unsere Spielwelt. Besonders nach dem Regen, wenn es klebrig war und sich modellieren ließ, war ich im Sandkasten anzutreffen. Und ich erinnere mich an eine kleine Begebenheit. Ich habe gespielt mit aller Hingabe im Sandkasten und habe dann zwischendurch Durst verspürt und wollte auf und rein ins Haus sprengen, was zum Trinken holen. Das kann man nachvollziehen. Aber ich höre noch heute den entsetzten Schrei meiner Mutter, die am Eingang in der Nähe zufällig war. Halt so nicht! Und dann wies sie mich auf meinen von Kopf bis Fuß sandigen Zustand hin, den sie nicht in der Wohnung haben wollte. Und dann fing ich an, mich abzuklopfen und sauber zu machen. Nein, so nicht! Es hat ihr nicht gereicht. Dann brachte sie einen Spiegel und hielt ihn mir vor, und ich sah Dinge, die ich sonst mit dem eigenen Auge nicht sehen konnte. Und habe weiter Sand angeklopft, und sie war noch nicht zufrieden. Und dann hat sie selber Hand angelegt, gütige Hand, und hat am Rücken frei gemacht, wo ich selber gar nicht hinkam. Diese ganz kleine Lebensbegebenheit, die ist mir zum Beispiel geworden für die Aufgabe des Gesetzes. Spiegelfunktion, erkenne, dass du Sünder bist. Und dann wird Hand angelegt und sich verbessert. Dann gibt es Stellen, da komme ich gar nicht hin. Da brauche ich jemanden, der hilft mir. Ein ungenügsames Beispiel sicherlich. Paulus hat es einmal so gesagt, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durchs Gesetz. Von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also ich erkenne, ich bin Sünder. Interessant ist, was man in alten Kommentaren zur Bibel lesen kann. Unsere Väter, geistlichen Glaubensväter, die hatten mit der alten deutschen Sprache das so ausgedrückt. Das Gesetz hat die Aufgabe, Sündenerkenntnis zu schaffen und Heilandsbedürftigkeit zu wecken. Ich brauche Hilfe. Doch zurück, jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Die Pharisäer kommen und bringen eine Frau zu Jesus. Eines der vielen Gemälde, die es dazu geben mag, die das darstellen. Und sie schauen natürlich herab, aber ihnen ging es mehr um ihre Haltung gegen Jesus. Sie wussten genau um diese Spiegelfunktion. Heute hatten sie einen großen Spiegel dabei, den Spiegel des Gesetzes Mose, und haben ihn vor der Frau aufgestellt. Sie sagt, hier, reinschauen. Nicht wir haben beschlossen, sie muss sterben, Mose hat's beschlossen. Steht schon fest. Was hast du dazu zu sagen? Und dann kommt die Antwort Jesu. Und die Antwort Jesu ist zunächst ohne Worte. Es heißt nur, Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er spricht kein Wort. Sie fordern ihn heraus. Aber er handelt als lebendes Gottes Wort. Die Schriftgelehrten fahren fort, ihn zu fragen und zur Antwort zu zwingen. Und Jesus antwortet ihnen bereits mit der Handlung, die er tut, auf dem Boden. Es gibt tatsächlich in der gesamten Bibel nur eine einzige Bibelstelle, die hier als Erklärung für Jesu Handeln dienen mag. Aus Jeremia 17, Vers 13 ist uns dieses Wort bekannt. Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Wenn diese Schriftgelehrten wirklich Meister der Schrift waren, dann hätten sie in der Handlungsweise Jesu sicherlich einen inneren Bezug herstellen können zu diesem Jeremia-Wort, wenn sie schon die Bibelabschnittweise auswendig wissen. Jesus schreibt. Was schreibt er? Die Worte werden uns nicht genannt, die er mit dem Finger in die Erde schreibt. Und doch stehen sie hier in Jeremia 17. Die werden in die Erde geschrieben. Ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus erkannte sie alle, die da ankamen, die Schriftgelehrten. Er wusste, wie es im Herz aussieht. Er wusste ihre Namen. Und dass er anfängt, ihre Namen zu schreiben. Klaus, Friedrich, Rufus, Clemens, Martin. Einige haben kapiert. Andere drängen und sagen, du sollst was sagen, du sollst auch mal was sagen. Und dann kommt dieses gewaltige Wort, wer unter euch ohne Sünde ist, steh auf und werfe den ersten Stein auf sie. Was macht Jesus hier? Als er sich jetzt erhebt und mit Worten für die letzten ungelehrten Schriftgelehrten hier noch was sagt. Da tut er das im Bild gesprochen, dass er den Pharisäern diesen Spiegel Moses, den sie vor die Frau hielten, aus der Hand nimmt und ihn ein wenig dreht und sagt, guckt ihr mal rein, wie sieht's aus? Und eines muss man ihnen lassen, sie gehen. Sie hauen ab. Von den Ältesten angefangen, in der Reihenfolge des Alters, vom Gewissen überführt, ergänzt die Schlachterübersetzung. Das heißt, in der Reihenfolge der Menge ihrer Sünden. Das ist es. Gehen sie, verschwinden sie. Der Anklagemodus ist einem peinlichen Schammodus gewichen. Und sie hauen ab. Ich wundere mich an dieser Stelle immer, warum die Frau nicht auch gegangen ist. Jetzt hätte sie freie Fahrt gehabt. Aber die Frau blieb bei Jesus. Das war ihr Leben. Das war ihr großes geistliches Glück. Der letzte Punkt dieser Predigt, der Richter. Die Geschichte geht ganz schnell zu Ende. Jetzt kommen diese kostbaren zwei Verslein, die Jesus mit dieser Frau spricht. Die bisherigen Richterstühle sind leergefegt. Und jetzt endlich beginnt diese Konversation. Die Schriftgelehrten waren vom Gewissen überführt. Die Frau, die war schon lange vom Gewissen und vom Gesetz Mose und von den Richtern der Schriftgelehrten überführt. Bedenken wir, das Gesetz Gottes ist unerbittlich, gerecht, heilig, hart. Es lässt nichts durchgehen. 0,1 zählt schon voll. Da gibt es kein Schlupfloch. Und doch waren die Richter weg. Die Frau hätte jetzt schnell gehen können. Sie bleibt vor Jesus. Sie leugnet ihre Sünde nicht. Und dann kommt dieses simple, hat dich niemand verurteilt. Sehr menschennahe, keine sehr geistliche Tiefe zu haben scheinende. Nein, Herr, niemand. Ich verurteile dich auch nicht. Der Zusatz ist nochmal eine extra Predigt wert. Geh hin und sündige nicht mehr. Aber zunächst bis hierher. Ich verurteile dich auch nicht. Das ist der Schlusspunkt. Darf ich euch noch einmal bitten, jetzt gut zuzuhören. Jetzt kommt eigentlich der allerwichtigste Teil dieser Predigt. Und das dauert nicht mehr sehr lange. Warum verurteilt Jesus diese Frau nicht? Hat er ihr ein Auge zugedrückt? Das haben wir schon im Titel so ausgedrückt. Ist das Gnade? An dieser Geschichte können wir in einer ganz greifbaren, plastischen Weise, wie kaum in irgendeiner anderen Begebenheit der Bibel, können wir lernen, was Gnade Gottes ist und was Gnade Gottes nicht ist. Und darum soll es jetzt im Abschluss noch einmal gehen. Darf ich noch mal eine persönliche Geschichte erzählen? Die Geschichten bleiben hängen, das andere wird dann doch sehr schnell wieder vergessen. So ist es üblich in unserer menschlichen Erinnerungsfähigkeit. Es war in Japan, ich war als junger Missionar dort. Wir haben auf dem Land gelebt, aber es war ein voller Tag, an dem ich über 15 Stunden am Steuer saß. Alles in der Großstadt Tokio, wo ich vom Land aus hinreisen musste. Wir hatten Gäste aus Gasträten aus Deutschland, die zu verschiedenen Gemeinden gebracht werden mussten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was Tokio ist. Also New York ist nichts dagegen. Wir haben in Tokio einen Durchmesser von 150 Kilometern, nur Asphalt, Beton. Es sind zwischen, je nach Angabe, wie groß der Radius von Tokio gemacht wird, es sind zwischen 35 und 40 Millionen Menschen, die dort leben, auf einem Fleck. Und durch diese Stadt war ich unterwegs gewesen, in allen Variationen, und wollte, so kurz vor Mitternacht war es schon, schnell nach Hause fahren. Und dann stand ich mitten in der Stadt, mitten in der Nacht und mitten in der Stadt an wieder so einer Ampelkreuzung, die sind unerbittlich. Ich bin nachts um zwei schon in Tokio im Stau gestanden, nur wegen hohem Verkehrsaufkommen. Einziger Grund. Also das ist Tokio. Es pulsiert und lebt 24 Stunden durch. Und dann stand ich auf einer Abbiegespur, die mit einem grünen Pfeil geregelt wird. Aber es kam vor mir eine lange Schlange Autos und es kamen immer nur so drei, vier Autos auf einmal durch. Dann wird es wieder rot, die ganze Schalte durchwarten, dann wieder der Pfeil. Und wie es so kommen musste, unmittelbar vor mir, ich dachte, jetzt reicht's, schnell durch, wurde der Pfeil rot. Und ich, kurz vor Mitternacht, fertig vom Tag, ich höre mich noch rufen hinterm Steuer, lass mich durch, und habe so ein bisschen die Kurve geschnitten, es war nicht ungefährlich, und bin über die Kurve, über die Kreuzung gewitscht hinterher, voll durch den roten Pfeil. In meiner Konzentration auf dieses Ampelgeschehen habe ich gar nicht gemerkt, dass an dieser Kreuzung eine Polizeistation war. Die sind in Japan weit verbreitet, diese Polizeistationen. Und an diesem Tag war es so, dass auch ein pflichtbewusster Polizist noch zu später Nachtstunde davor stand und den Verkehr beobachtete, und zwar genau beobachtete. Zack, war die Pfeife am Mund. Piep, 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 der Pfiff hat die ganzen Verkehrsgeräusche übertönt. Und ich höre noch heute, wie die Polizeistiefel von hinten sich springen näherten. Im ersten Moment denkt man ja sehr viel Unheiliges. Soll ich weiterfahren schnell? Hat da jemand wirklich meine Nummer gesehen? Und dann, das geht gar nicht. Und ran an den Rand, und von hinten nähert sich ein wütend schimpfender Polizist. Kann man sich's vorstellen? Ich mach's Fenster runter und es erscheint ein wütendes Gesicht im Autofenster und fährt jäh zurück und erstarrt. Und dann kommt eine asiatische Freundlichkeit. Er hat einen Ausländer entdeckt. Und mit einem schlechten Englisch fragt er, can you speak Japanese? Und ich habe ihm auf Japanisch geantwortet, dass ich von Kind auf spreche. Und dann wurde er wieder böse. Ich musste mitkommen auf die Station, Auto stehen lassen, hat den Verkehr gestört, war ganz egal. Und saß da auf einem für meine Statur viel zu kleinen, wackeligen Stühlchen und habe erst mal eine lange, lange Predigt anhören müssen. So ist es üblich in Japan. Und was ich alles falsch gemacht habe. Und dann hat er mir vorgehalten, 2 Verkehrssünden. Ich dachte, ich sitze da als Ampelsünder, aber dann sagt er, du bist über den Mittelstreifen, der ist doppelt durchgezogen, viel zu große Kreuzung hier, bist du rübergewitscht. Mag gewesen sein. Als er fertig war und ich endlich was sagen durfte, da hat er gemerkt, oh, ich bin gar nicht so rebellisch, wie ich vielleicht aussah. Ich habe alles zugegeben. Ja. Und ich dachte im Hintergrund, bring mir das schnell zu Ende, ich will nach Hause. Und aber gemerkt hat, da ist einer sanftmütig, wurde er selber, jetzt wird es asiatisch, sehr sanftmütig. Und auf einmal wird diese förmliche Strenge zu einer väterlichen Güte. Und dann nach einer Weile sagt er, weißt du was, jetzt machen wir das mal so. Also das mit der Ampel geht nicht. Das war mir auch klar. Aber das mit den überfahrenen Strichen, das wäre allein schon eine Strafe wert. Machen wir einfach mal so, ich habe das einfach nicht gesehen.
Ich wusste, wie ich mich zu verhalten habe. Man muss hier kindlich dankbar annehmen, was in väterlicher Gütigkeit einem geboten wird. Und habe nichts dazu gesagt, außer gestrahlt. Aber ich dachte in dem Moment, mir ist ein Auge zugedrückt worden. Darf ich ehrlich sein? Das hat geholfen. Nicht nur dem Geldbeutel, auch so dem Gewissen. Mir ist ein Auge zugedrückt worden. Und die Begebenheit kam mir in den Sinn, als ich über diese Geschichte nachdachte. Auge zu drücken. War es das, was Jesus hier getan hat? Es sieht so aus. Ich verurteile dich auch nicht. Aber das Gesetz Moses darf doch dem Wort Gottes, ist doch das Wort Gottes. Kann doch nichts anderes sein. Muss doch das Gleiche sein. Das war ja das Anliegen der Pharisäer. Wie kann man das verstehen? Ich bin ganz ehrlich, seit fast 30 Jahren im Reisedienst hier und in verschiedenen Gemeinden, und ich denke, es geht anderen Reisebrüdern sehr ähnlich. Ich bin manches Mal traurig entsetzt über ein weit verbreitetes, falsches Verständnis von dem, was Gottes Gnade ist. Und was Gottes Gnade nicht ist, wenn Botschaften gegeben werden, die nur von der Gnade sprechen und mit einem sehr menschlichen Verständnis davon reden, andere machen es noch viel schlimmer. Und dann kommt wieder der Quervergleich. Also lassen wir es mal gut sein. Liebe Schwester, das hat nichts, null mit Gottes Gnade nach biblischem Verständnis zu tun. Die Frage bleibt, wie wir Jesu Aussage einordnen müssen. Und das soll der Schluss, die Schlussaussage hier sein. Als Jesus der Frau begegnet und dann vor ihr steht, darf ich es mit eigenen Worten versuchen auszudrücken, was Johannes kurz zusammengefasst uns in seinem Evangelium hinterlassen hat. Da fragte sie, wo sind sie jetzt, die dich anklagen wollten? Ja, ist niemand mehr da. Ich verurteile dich auch nicht. Sie sagt zu ihm, Herr, hat sie geahnt, wer Jesus ist? Darf ich eins noch mal klarstellen? Wenn es in dieser Begebenheit, an diesem Tag, auf diesem Tempelbezirk, mit seinen Hunderten von Leuten, die da gewesen sein mögen, eine Person gab, eine einzige Person gab, die hätte Steine werfen dürfen, dann war es Jesus, der Richter der Welt, der König aller Könige. Und der hier nicht sagt, Richteramt, vergessen wir mal, ich bin mal gütig heute. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Deshalb der Versuch, mit eigenen Worten diese Konversation wiederzugeben. Er sagt, Frau, deine Sünde ist schlimm. Sehr schwer. Abscheulich. Kein Relativieren. Und die Strafe steht fest, Todesstrafe. Wie gehört zu dieser Schwere der Sünde? Aber diese Todesstrafe wird nicht an dir ausgeführt, sondern an mir. Noch war es vor der Kreuzigung. Aber genau das ist die Aussage, die Jesus hier macht. Ich werde dafür sterben. Und deshalb darf ich sagen, ich verurteile dich nicht, geh hin, sündige nicht mehr. Das ist Gnade. Gnade setzt Verurteilung voraus. Dessen muss ich mir bewusst werden, wenn ich großzügig von der Gnade Gottes reden will. Und Gnade bringt mich ans Kreuz, Jesu. Und da passt das, was wir vorhin einleitend gehört haben, noch einmal. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich schließe mit der Frage, mit wem möchte ich mich identifizieren in dieser Geschichte? Möchte ich mich mit den Schriftgelehrten identifizieren? Es gibt zu viele Menschen, die das tun. Abhauen, trotz erkannter Sünde. Die eigene Schuld unbereinigt weitertragen. Die das Ansehen wichtiger achten, als die Schuld beglichen zu bekommen. Oder möchte ich mich mit dem Volk identifizieren? Das waren unbeteiligte Zuschauer. Aber wir haben gelernt, das Gesetz lässt kein Schlupfloch für niemanden. Möchte ich mich mit der Frau identifizieren? Wir täten gut daran, denn wir sind Sünder. Ich brauche diese Gnade. Und das Schönste kommt noch. Das Schönste in dieser Identifizierungsfrage ist, dass Gott selbst, wenn er mich anschaut, mit wem identifiziert er mich? Mit seinem Sohn Jesus Christus. Weil Jesus das für uns getan hat, für mich gestorben ist, deshalb bin ich frei gemacht. Deshalb bin ich heilig gemacht. Deshalb bin ich ewig gemacht. Und deshalb bin ich mächtig gemacht gegen die Sünde. Wir sprechen nicht davon, dass auch ein Gläubiger in Sünde fällt und wieder aufsteht. Aber da ist der Sinn von dem Satz, geh hin und sündige nicht mehr. Petrus hat uns das gewünscht, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ich möchte beten. Danke, lieber Herr, dass du uns als das Sünderheiland begegnest. Danke, lieber Herr, dass du uns unser Herz zeigst. Und danke, dass wir nicht abhauen müssen. Du weißt doch schon alles. Aber wir möchten neu zu Lobenden und Dankenden unterm Kreuz werden. Und auch das neu erfassen. Du hast uns mächtig gemacht, der Sünde zu widerstehen. Danke dafür. Und jetzt geh du mit uns in diese neue Woche und schenk, dass auch wir vielleicht an einem oder anderen Punkt solch ein Wegweiser zu dir, dem Sünderheiland, sein können. Das beten wir im Namen Jesu. Amen.